NDR Info. Echo des Tages.
Mit Bettina Nutz herzlich willkommen im Echo des Tages an diesem 29. Juni und das sind unsere wichtigsten Themen. Zweimal Eskalation der Gewalt, einmal in Israel und den besetzten Gebieten und auch im Osten der Ukraine. Über beides werden wir berichten. Wir schauen auf Europa, auf die Briten zunächst, die weiter über ihre Zugehörigkeit zur EU nachdenken. Und wir kommentieren die Bilanz der griechischen EU-Ratspräsidentschaft, die zu Ende geht. Und schließlich geht sogar ein bisschen in den Weltraum. Die NASA hat ein interessantes Experiment gewagt, das allerdings nur halb gelungen ist. Aber dann natürlich ganz handfest der Sport im Echo des Tages, die Fußball-WM. Zurzeit sind die Niederlande ja im Spiel gegen Mexiko. Aber zunächst zur Politik in den Nahen Osten. Es ist gut 2 Wochen her, dass 3 israelische Jugendliche im Westjordanland entführt wurden. Israel macht die Hamas dafür verantwortlich. Und da die radikal-islamische Organisation den Gazastreifen kontrolliert, wird auch die Lage dort immer brisanter. Beide Seiten liefern sich einen harten Schlagabtausch. Auch an diesem Wochenende beschießen die Palästinenser Ziele in Israel und Tel Aviv antwortet entsprechend. Seit der Entführung der Jugendlichen und den täglich brutaler werdenden Gefechten sind mindestens 2 Menschen getötet worden und viele verletzt. Dennoch will Israels Premier Netanyahu die Gangart noch verschärfen.
In Krisensituationen fühle er sich am wohlsten, hat die israelische Tageszeitung Haaretz kürzlich über Benjamin Netanyahu geschrieben. Heute, nach mehreren Tagen militärischer Gewalt im Süden des Landes, zeigt sich der Regierungschef auf der Kabinettssitzung wieder in seiner Paraderolle, ernst und entschlossen. Die israelische Armee hat das Wochenende über eine große Zahl von Zielen angegriffen, als Antwort auf Raketen, die aus Gaza auf Israel abgefeuert wurden. Wenn nötig, werden wir diese Operation noch ausweiten. Und ich möchte daran erinnern, dass die palästinensische Autonomiebehörde die Verantwortung für Attacken aus dem Gazastreifen auf unser Territorium trägt, seitdem die Terrororganisation Hamas an deren Einheitsregierung beteiligt ist. Die Gründe für die Attacken und Vergeltungsschläge sind zahlreich. Am Freitag explodierte ein Sprengsatz am Sperrzaun zum Gazastreifen. Die Soldaten einer israelischen Patrouille blieben unverletzt. Wenige Stunden später eine gezielte Tötung 2 junger Palästinenser. Die israelische Luftwaffe ließ die Besatzung eines Kampfflugzeugs auf ein fahrendes Auto mitten in Gaza-Stadt feuern. Die beiden Insassen, mutmaßlich verantwortlich für Raketenangriffe auf Israel, starben in ihrem schwarzen Hyundai. Danach wieder Raketenangriffe aus Gaza, auch auf die von unzähligen Attacken geplagte Stadt Sderot. Dort lösten die Geschosse in einer Kunststoff- und Farbenproduktion gestern Abend einen Großbrand aus. Die Fabrikanlagen brannten vollständig aus. Es gab 3 Verletzte. Allerdings, die Geschosse der Palästinenser schlagen bisher nur in unmittelbarer Umgebung des abgeriegelten Küstenstreifens ein, nicht etwa in Beersheba oder Ashdod. Und die Hamas im Gazastreifen reklamiert bisher keine Beteiligung an den Attacken, überlässt anderen Gruppierungen das Feld. Insofern ist es nicht die große Konfrontation, noch nicht. Dennoch, die Angst im Gazastreifen mit seinen 1,7 Millionen Bewohnern wird wieder größer. Es könnte nach nur 1,5 Jahren schon wieder Krieg geben. In israelischen Medien wird schon über eine Verlegung von Truppenteilen spekuliert für eine Invasion des Palästinensergebiets. Angespannt ist die Lage, weil die israelische Armee im Westjordanland seit über 2 Wochen erfolglos nach den 3 verschleppten Jugendlichen sucht. Seinen Vorwurf, die Hamas stecke hinter der Geiselnahme, sieht Netanyahu seit Donnerstag bestätigt, als Inlandsgeheimdienst und Armee die Namen von 2 Hauptverdächtigen veröffentlichten. Es sind Mitglieder der Hamas aus Hebron. Im Glauben, die Entführer zu unterstützen, könnten Militante im Gazastreifen jetzt versuchen, noch mehr Raketen auf israelische Ortschaften abzufeuern, so die Überlegung der israelischen Armee. In diesem Monat allein waren es schon rund 60 Raketen. Im gleichen Zeitraum hat die israelische Luftwaffe rund 80 Angriffe auf den Gazastreifen geflogen. Im Schatten dieser Ereignisse hat das israelische Kabinett heute einen bemerkenswerten Beschluss gefasst. Umgerechnet rund 62 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren im annektierten Ostteil Jerusalems investiert werden, um die Lebenssituation der mehrheitlich palästinensischen Bewohner dort zu verbessern. Es sind allerdings Investitionen mit dem erklärten Ziel, eine Rückgabe Ostjerusalems als Hauptstadt eines künftigen Staats Palästina unmöglich zu machen.
Über die Lage in Israel und im Gazastreifen berichtete unser Korrespondent Christian Wagner. Die Ukraine ist unser nächster Schauplatz und da könnte das Wort Krisendiplomatie fast schon zu schmeichelnd sein. Die Kämpfe zwischen den Russland-Anhängern und der ukrainischen Armee halten nämlich an. Gleichzeitig läuft das Ultimatum der EU gegen Russland noch einen Tag, dann drohen härtere Sanktionen, wenn Moskau nicht mehr unternimmt, um die Kämpfe im Osten der Ukraine zu stoppen. Immerhin, ein weiteres OSZE-Beobachterteam ist gestern freigekommen. Ob das die Lage insgesamt entschärft, das darf man bezweifeln. Bernd Großheim mit weiteren Informationen.
Den vier gestern freigelassenen OSZE-Beobachtern geht es gut. Das schreibt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Deutsche, der Niederländer, der Russe und der Spanier seien mit Kollegen in Donetsk zusammen, wo sie sich auf ihre Abreise vorbereiten. Und wo sie vermutlich auch psychologisch betreut werden, um die Strapazen des Monats in Gefangenschaft seelisch zu verkraften. OSZE-Sprecher Butsyukhiv sagte, alle seien aber bei guter Gesundheit, auch die Stimmung sei gut. Die gestern freigelassene Gruppe war am 29. Mai in der Nähe der Stadt Lugansk an einem Kontrollpunkt von pro-russischen Separatisten gestoppt und verschleppt worden. Für ihre Freilassung hatten sich neben anderen der russische Außenminister Lavrov und das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der Moskauer Patriarch Kirill, eingesetzt. Der derzeitige OSZE-Vorsitzende, der Schweizer Präsident Burkhalter, dankte allen, die daran beteiligt waren. Am Donnerstag war eine erste Beobachtergruppe freigekommen. Ob der Europäischen Union der russische Einsatz reicht, wird sich im Laufe des morgigen Tages klären. Die EU hatte Russland aufgefordert, sich mehr für den Frieden im Osten der Ukraine zu engagieren. Es drohen Wirtschaftssanktionen. Die Freilassung der Geiseln war eine der Forderungen der EU an die Separatisten. Außerdem sollen die Milizen drei Grenzübergänge räumen, die sie besetzt halten. Morgen Abend läuft die verlängerte Waffenruhe aus, die Separatisten und ukrainische Armee verkündet haben. Dennoch hat es auch heute wieder Gefechte, Tote und Verletzte gegeben. Zweck der Waffenruhe ist es, Verhandlungen der Konfliktparteien vorzubereiten, die die OSZE moderieren soll. Darin wird es um den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Poroschenko gehen. Kiew bietet den Separatisten Straffreiheit an, die keine Verbrechen begangen haben. Illegale Kampfgruppen sollen über Korridore abziehen können. Innerhalb der Struktur des Innenministeriums sollen Einheiten geschaffen werden, die gemeinsame Patrouillen im Osten des Landes organisieren. Und Poroschenko versprach, Macht aus Kiew in die Regionen zu geben. Ziel sind auch vorgezogene Parlamentswahlen. In einem Zeitungsinterview hatte der ukrainische Präsident klargemacht, er glaube nicht daran, dass man den Frieden mit Gewalt in den Südosten der Ukraine zurückbringen könne. Gegenwind kommt von privaten pro-ukrainischen Kampfgruppen. Mehrere hundert Mitglieder demonstrierten heute in Kiew gegen den Waffenstillstand.
Bernd Großheim über die Lage in der Ukraine. Tja, was ist er nun, Gewinner oder Verlierer? Der britische Premier David Cameron. Nach seinem einsamen und eben auch verlorenen Kampf gegen die Einsetzung von Jean-Claude Juncker als neuem EU-Kommissionspräsidenten. Nun in der EU isoliert, aber daheim von den EU-Skeptikern geschätzt, reißt die Diskussion nicht ab. Denn Cameron selbst will im kommenden Mai wiedergewählt werden und dann soll es was werden mit einem Referendum über Bleiben oder Ausscheiden aus der Europäischen Union. Die Sonntagszeitungen auf der Insel jedenfalls haben die Demoskopen schon mal losgeschickt und die Stimmung der Briten erkundet. Meine Kollegin Stefanie Pieper fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Laut einer Umfrage für die Sunday Times würden heute 39% der Briten dafür stimmen, Mitglied der Europäischen Union zu bleiben. 37% würden sich hingegen dafür entscheiden, die EU zu verlassen. Der Rest ist noch unentschieden. Befragt wurden die Wähler am vergangenen Donnerstag und Freitag, als sich die Niederlage des britischen Premiers David Cameron bei der Nominierung von Jean-Claude Juncker als nächstem Kommissionspräsidenten bereits abgezeichnet hatte. Dieser Umfrage zufolge sagt mehr als jeder dritte Brite, dass der Streit um Juncker die Chancen Großbritanniens verschlechtert hat in den anstehenden Verhandlungen über eine EU-Reform. Nur 7% meinen, dass die britische Position sich durch das strikte Nein Camerons verbessert hat. Zu einem anderen, EU-skeptischeren Ergebnis kommt eine Befragung für die Boulevardzeitung Mail on Sunday. Demnach sprechen sich momentan bereits 47% der Briten für einen EU-Austritt aus und 39% für einen Verbleib in der Gemeinschaft. Es sei richtig gewesen, von Cameron zu versuchen, die Nominierung Junkers zu blockieren. Das sagen 43%. 40%, 15% meinen, dies sei falsch gewesen. Jeder zweite Befragte gab in dieser Umfrage demnach auch an, Bundeskanzlerin Angela Merkel sei die eigentliche Führungspersönlichkeit Europas. Der konservative Gesundheitsminister Jeremy Hunt griff sowohl Merkel als auch andere zunächst Juncker-skeptische Staats- und Regierungschefs an. Diese seien so wörtlich Feiglinge, weil sie öffentlich nicht zu dem gestanden hätten, was sie privat geäußert hätten. Zurückhaltend äußern sich nach Camerons Scheitern in Brüssel bislang die EU-Kritiker aus den Reihen der Tories. Sie wollen offenbar Camerons Wiederwahl im kommenden Mai und damit das versprochene Referendum über eine EU-Mitgliedschaft vor Ende 2017 nicht gefährden. Oppositionsführer Ed Miliband von der Labour Party hingegen warf dem konservativen Regierungschef erneut vor, er habe es verpasst, auf europäischer Ebene Verbündete zu finden und damit die Position Großbritanniens verschlechtert.
Soweit Stefanie Pieper aus London. Die Griechen ihrerseits sind in der tiefen Wirtschaftskrise auch nicht besonders gut auf die Europäische Union zu sprechen. Die Hilfe aus den europäischen Rettungsprogrammen fordert vor allem von den wenig Betuchten große Opfer. Und ausgerechnet in dieser Stimmung und Lage übernahm Athen Anfang des Jahres die EU-Ratspräsidentschaft. Morgen geht dieser Stab an ein anderes Krisenland, an Italien. Aber für heute haben wir unseren Korrespondenten in Athen gebeten, eine kritische Bilanz zu ziehen. Hören Sie den Kommentar von Reinhard Baumgart.
Die Regierung in Athen hatte sich einiges vorgenommen für die EU-Ratspräsidentschaft. Drei Schwerpunkte hatte sie sich gesetzt: Sparen, Wachstum und illegale Einwanderung. Ihr erstes Ziel hat sie erreicht. Nach eigenen Angaben hat Athen für die Ratspräsidentschaft nur knapp 25 Millionen Euro aufgewendet. Angestrebt worden war mit 50 Millionen die Hälfte dessen, was bei den vorangegangenen Ratspräsidentschaften ausgegeben worden war. Chapeau. Alles lief auf kleiner Flamme. Fast alles fand zentral in Athen statt. Keine teuren Treffen auf Rhodos, keine mondänen Empfänge auf Kreta, kein kostspieliger Reisezirkus. Die Spesen waren gering. Das hilft aber nur bedingt über die Enttäuschung hinweg, dass außer Spesen fast nichts gewesen ist. Denn bei den anderen wichtigen Themen, die Athen unbedingt voranbringen wollte, hat die Regierung von Antonis Samaras nicht viel erreicht. Konkret: Wachstumsprogramm für die Länder Südeuropas und Umgang mit Flüchtlingen und Migranten. Athen wollte die Ratspräsidentschaft dazu nutzen, die den Ländern Südeuropas aufgebürdete Last mit jährlich Zehntausenden neuen Flüchtlingen auf mehr Schultern innerhalb der EU zu verteilen. Athen hadert mit dem Dublin-II-Abkommen, demzufolge Flüchtlinge und Migranten in den Ländern bleiben und versorgt werden müssen, in denen sie erstmals den Boden der sogenannten Schengen-Staaten betreten. Für das krisengeplagte Griechenland ist das eine ungeheure Last. Die reicheren Partnerländer im Norden sind froh über die südeuropäischen Pufferstaaten, die ihnen Migranten und Flüchtlinge vom Hals halten. Solidarität, sagen viele Hellenen, sieht anders aus. Die Erwartungen an diese EU-Ratspräsidentschaft waren von Beginn an nicht hoch. Sie sind aber noch unterboten worden. Darüber herrscht aber nicht lautes Heulen und Zähneklappern in Hellas. Die Griechen sind Realisten. Die wichtigen Entscheidungen fallen in Brüssel. Eigentlich, so meinen viele politisch denkende Griechen, fallen sie zuerst in Berlin und dann dürfen sie in Brüssel diskutiert und gegebenenfalls auch modifiziert werden. Lange vor der Erweiterung auf 28 Staaten bot die Ratspräsidentschaft tatsächlich die Möglichkeit, Akzente zu setzen und politische Vorhaben voranzubringen. Athen reicht den Stab nun an Rom weiter. Es dürfte die Griechen nur wenig trösten, dass Italien ähnliche Schwerpunkte hat. Denn auch die Regierung in Rom weiß ja wohl, dass die EU-Ratspräsidentschaft nicht mehr dazu taugt, große politische Ziele durchzusetzen.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit einer Bilanz der EU-Ratspräsidentschaft von Griechenland. Autor war Reinhard Baumgarten. Und jetzt geht es um noch ein EU-Sorgenkind, um Frankreich. Die ökonomische Krise dort ruft jetzt auch die Arbeitgeberverbände des Landes auf den Plan. In einem offenen Brief an Staatspräsident Hollande und Regierungschef Valls fordern 8 Arbeitgeberverbände, die angekündigten Arbeitsmarkt- und Strukturreformen im Land endlich umzusetzen. Der Druck auf die Regierung, aber auch auf die Gewerkschaften wächst. Aus Paris dazu Ingo Bütig.
Es ist ein außergewöhnlicher Aufruf. 8 Arbeitgeberverbände in Frankreich appellieren in einem offenen Brief an die Regierung, ihre angekündigten Reformen endlich umzusetzen. Ein offener Brief an Staatspräsident Hollande und Regierungschef Valls, den die Sonntagszeitung Journal du Dimanche heute veröffentlicht. Darin heißt es, die Arbeitgeber wollen Veränderung. Jetzt. Mit aller Dringlichkeit fordern sie, die Arbeitskosten und Steuern zu senken, die Verwaltungsvorschriften zu vereinfachen und auch die öffentlichen Ausgaben zu reduzieren. Ein offener Brief, der unmittelbar nach Veröffentlichung der neuen Arbeitsmarktzahlen verfasst wurde. 7 Monate Rekordarbeitslosigkeit in Folge und schlechte wirtschaftliche Prognosen obendrein. Die Unterzeichner wollen mit ihrem Brief an Hollande und Valls, aber auch den Parlamentariern, wie sie schreiben, Mut machen. Mut gegen die vielen Zweifler, die den Reformen skeptisch gegenüberstehen und sie ablehnen. Konkret nennen sie den linken Flügel der regierenden Sozialisten, die ihrer Meinung nach den angekündigten Pakt der Verantwortung für Frankreich immer wieder blockieren. Sie würden wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen aushebeln. Das Einfrieren der Mindestrente bei 1.200 Euro oder sie wollen, dass die Arbeitskosten und Steuern für Unternehmen weniger gesenkt würden als geplant. Auch Senatoren der konservativen UMP bekommen ihr Fett weg, genau wie die Gewerkschaften. Namentlich die Eisenbahnergewerkschaft der CGT, die fast 2 Wochen gestreikt hatte, um eine Strukturreform bei der staatlichen Bahn zu stoppen. Die Arbeitgeberverbände schreiben in ihrem Brief von einem Traum. Sie träumen von einer Union Nationale, einer nationalen Einheit, die das Land vor dem schleichenden Niedergang bewahrt und in eine prosperierende Zukunft führt. Der Brief dürfte die Diskussion über anstehende Reformen noch einmal deutlich anheizen, gerade vor dem großen Sozialgipfel am 7. und 8. Juli in Frankreich.
Und jetzt ein großer Sprung in die USA. Da steht nämlich die Frage an, ob wir Besuch von Außerirdischen bekommen oder ob wir davor Angst haben müssten. Aber das sind vielleicht doch Fragen, die möglicherweise bald keine Rolle mehr spielen. Denn fliegende Untertassen stellen wir schon selbst auf der Erde her und testen sie auch. Naja, wir nicht, sondern die US-Weltraumbehörde NASA. Die hat in der vergangenen Nacht eine solche Untertasse in den Himmel über Hawaii gestartet, aber nicht, um etwa den Erdbewohnern Angst einzujagen. Es geht um eine seriöse Mission der Zukunft, die auch ein bisschen verrückt sein kann, wie Sabrina Fritz zu berichten weiß.
Du musst manchmal ein bisschen verrückt sein und die verrückten Dinge machen, sagt Michael McCammon, einer der NASA-Ingenieure, die für den Mars-Testflug verantwortlich sind. In einem Video hat die amerikanische Raumfahrtbehörde erklärt, warum der Test so wichtig ist.
But it's time to go bigger. We want to land astronauts and bigger payloads on Mars.
Wir wollen größer denken. Wir wollen Astronauten und schwere Lasten zum Mars bringen. Also müssen wir testen, wie weit wir mit dieser Technologie kommen. Die Technologie gibt es schon seit 40 Jahren und damit wurden schon diverse Mars-Rover zum roten Planeten geflogen. Ein Fallschirm, unterstützt von einem Raketenantrieb, bringt die Last nach oben. Doch das Problem ist die Landung und die verlief auch bei diesem Testflug auf Hawaii nicht ganz reibungslos. Beim Aufstieg ging noch alles klar. Ein riesiger Heliumluftballon von der Größe eines Footballstadions brachte das LDSD-Gerät bis auf 36 Kilometer Höhe. Das Gerät sieht aus wie eine riesige fliegende Untertasse. Auf dieser Höhe wurde der Ballon abgeworfen und eine Rakete gezündet, die die Untertasse noch einmal 20 Kilometer höher trieb. Jetzt war ungefähr die Entfernung erreicht, die die Erde vom Mars trennt. Das LDSD-Gerät flog inzwischen mit 4-facher Schallgeschwindigkeit. Das Problem war nun, ein Gerät zu entwickeln, das dieses Tempo so abbremst, dass vielleicht sogar einmal Menschen sicher auf dem Mars landen können. Die NASA-Ingenieure hatten nun gehofft, dass ihre fliegende Untertasse eine solche Landung aushalten wird. Ihre Außenhaut hat die Beschaffenheit einer schusssicheren Weste. Die Rückkehr vor die Küste von Hawaii verlief aber dann nicht ganz so problemlos wie der Aufstieg. Das schwere Gerät krachte viel zu schnell ins Meer. Das Problem war offenbar der Bremsfallschirm, der sich verheddert hatte. Wir hatten einfach einen schlechten Fallschirm, hieß es nach der Landung am Boden. Am Abend will die NASA noch einmal eine ausführliche Bilanz ihres Testflugs ziehen. Der Mars-Rover, der derzeit erfolgreich auf dem Mars herumfährt, wog 1 Tonne. Mit der neuen Technologie sollen bis zu 30 Tonnen transportiert werden können. Da jede Reise zum Mars extrem teuer ist, soll mit einem Flug so viel wie möglich transportiert werden können. Nachdem die US-Regierung die Mond- und Shuttle-Flüge zur Raumstation ISS eingestellt hat, heißt das nächste Ziel nun Mars. Präsident Obama hatte erklärt, er will spätestens 2030 die erste bemannte Mars-Mission erleben. Bis dahin haben die NASA-Ingenieure also noch etwas Zeit, an ihrer Technik zu feilen. 2 ähnliche Versuche sollen in den kommenden Wochen noch durchgeführt werden.
Und noch ein Versuch, und da geht's um Newsfeed. Das ist die Seite bei Facebook, die den Nutzern besonders am Herzen liegt. Die zentrale Seite für Neuigkeiten. Allerdings, was eine wirklich wichtige Neuigkeit gewesen wäre, das erfuhren hunderttausende Facebook-Anhänger in der englischen Version nicht. Für eine Studie wurde der Newsfeed nämlich manipuliert. Samuel Jakisch informiert jetzt über das, was man nun weiß.
Das Experiment sollte herausfinden, ob sich Stimmungen und Gefühle ebenso über Facebook fortpflanzen wie über echte Kontakte von Angesicht zu Angesicht. Dass Emotionen etwa in Dorfgemeinschaften oder Freundeskreisen ansteckend wirken, haben Forscher schon länger bewiesen. Ob dieses Prinzip aber auch für digitale Freunde gilt, das wollte Facebook nun selbst herausfinden und hat dafür offenbar 600.000 seiner englischsprachigen Nutzer zu Versuchskaninchen gemacht, ohne dass sie davon wussten. Bei der Hälfte von ihnen blendete Facebook automatisch negative Emotionen aus. Nachrichten von Freunden, die sich über schlechtes Wetter oder Stress auf der Arbeit beklagen, wurden nicht angezeigt. Die andere Hälfte bekam als Kontrollgruppe alles zu sehen. Das Ergebnis der frei verfügbaren Studie ist minimal, aber nachweisbar. Wessen digitale Freunde auf Facebook schlechte Laune verbreiten, der tendiert selbst ebenfalls dazu, schlecht gelaunte Status-Updates oder Kommentare im Netzwerk abzugeben. Auch bei positiven Emotionen konnten die Forscher den Ansteckungseffekt nachweisen. Für Facebook selbst sind solche Effekte ein interessantes Marketinginstrument, um seine Werbekunden von der Wirksamkeit ihrer Anzeigen zu überzeugen. Eine besondere Erlaubnis für derartige Experimente braucht Facebook nicht. Im Kleingedruckten der Nutzungsbedingungen stimmt jeder Nutzer freiwillig zu, so wörtlich an Tests, Analysen und Forschung teilzunehmen. Nachdem die Studie bereits Anfang Juni veröffentlicht wurde, sind nun trotzdem viele Nutzer empört. Dass sich diese Empörung nun aber im Sinne der Studie als schlechte Laune über das Netzwerk weiterverbreitet, ist eher unwahrscheinlich. Dafür ist der beobachtete Effekt nämlich viel zu klein. Lediglich bei 0,05% der Nutzer war er überhaupt zu beobachten. Dass das größte Online-Netzwerk der Welt damit theoretisch die Macht besäße, die Emotionen seiner 1,2 Milliarden Nutzer gezielt zu steuern, ist also vorerst nicht zu erwarten.
Ja, von Facebook zu Glaube in Bewegung. Das stand nämlich als Überschrift über der Aachener Heiligtumsfahrt. Und die sollte auch etwas bewegen bei denen, die der katholischen Kirche möglicherweise in den letzten Jahren abhanden gekommen waren. Man konnte die berühmten Tuchreliquien im Aachener Dom sehen, die nur alle 7 Jahre der Öffentlichkeit gezeigt werden, bis heute. Und offenbar war das ein Erfolg, denn heute ging die Fahrt zu Ende mit einer beeindruckenden Bilanz. Mehr als 100.000 Gläubige aus der ganzen Welt waren nach Aachen gekommen. Thomas Wenkert berichtet.
Der Überlieferung nach handelt es sich um das Kleid Mariens, die Windeln Jesu, das Enthauptungstuch Johannes des Täufers und das Lendentuch Jesu. Der Aachener Bischof Heinrich Mussinghoff.
Wir waren ganz überrascht, wie viele dann im Anfang da waren. Das Wetter spielt gut mit. Die Stimmung ist eine heitere Stimmung, sehr gelöst, sehr freundlich miteinander. Und es ist einfach ein Fest des Glaubens, das Spaß macht.
Die gesamte vergangene Woche war von dieser Stimmung geprägt. Überall in der Stadt waren Pilger zu sehen, zu erkennen an ihren grünen Halstüchern, erklärt Dompropst Helmut Pouquet.
Wir sind gut beraten gewesen, dass wir allen Pilgern, die in den Dom gehen, ein grünes Halstuch schenken. Und das wird auch getragen. Und auf diese Weise sind die Leute untereinander in der Stadt, auch wenn sie vollkommen fremd sind, identifizierbar als Pilger. Kommen sehr leicht ins Gespräch miteinander, sodass wir sagen können, in dieser Form ist eine wunderschöne Vernetzung als Glaubensgemeinschaft geschehen.
Pilgern ist wieder in, das wurde bei der Heiligtumsfahrt in Aachen deutlich. Auch wenn die Echtheit der Aachener Reliquien bis heute wissenschaftlich nicht bewiesen ist, für viele Menschen sind sie ein wichtiger Beweis für ihren Glauben.
Es dient auch der Glaubenserneuerung, der Glaubensvertiefung und ja, denke ich einfach, das ist das Wesentliche dabei.
Das ist schon irgendwie ergreifend, wenn man so feste glaubt, ne, dass es das auch wirklich ist, dann ja. Ist das so emotional, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir sind so in dem Glauben erzogen und das ist ja so ein Ort, wo man reinkommt und so ein bisschen ruhig sich verhält, abgesehen vom Alltag, dass man da in Ruhe reingeht und ein bisschen betet und nachdenkt.
Nach den Jahren der Krise in der katholischen Kirche, den Diskussionen um sexuellen Missbrauch und Geldverschwendung, stehe die Aachener Heiligtumsfahrt auch für eine Wende. Neues Selbstbewusstsein sei spürbar geworden, meint Dompropst Helmut Pouquet.
Wir dürfen uns auch mal freuen, welche positiven Werte wir haben als Gemeinschaft, aber auch in Verantwortung für die Welt. Wir sind von Christus als Missionare gesendet und das war auch so ein Tenor in den Ansprachen, dass wir uns gar nicht zu verstecken brauchen, sondern dass wir eine Botschaft haben, die von Gott kommt und für die wir Zeugen sein sollen.
Der Münchner Kardinal Marx, zugleich Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, betonte allerdings, dass man Pilgerfahrten nicht dazu nutzen könne, Menschen zum katholischen Glauben zu missionieren. Wallfahrten könnten nicht die Austritte aus der Kirche stoppen, so Kardinal Marx.
Anbieten, Dasein, starke Gemeinschaft erfahrbar machen, dann wird sich das andere ergeben. Wir haben keine Kampagnen zu machen im Sinne, wie viele Katholiken haben am Ende des Jahres mehr. Wir sind einer freien Gesellschaft, wo Menschen sich zum ersten Mal in der Weltgeschichte zu ihrer Religion, jedenfalls in der breiten Masse, entscheiden können. Und das ist ja auch gut so. Darüber wollen wir doch nicht klagen. Also kann es auch solche Zahlen wie in der Vergangenheit ja gar nicht mehr geben.
Ob Kardinal Marx nur ein Fan von Leichtathletik ist, das weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht ein Fußballfan, das weiß ich allerdings auch nicht. Ich kann es mir nur vorstellen. Sie ahnen es, wir sind jetzt beim Sport angekommen. Alexander Lorenz ist jetzt hier im Studio und er wird uns zunächst einmal alles erzählen, was nicht Fußball-WM ist, denn das kommt später, da wollen wir die Spannung noch aufrechterhalten. Also bitte, fangen Sie an.
Genau, und wir starten mit besagter Leichtathletik. Mitte August sind die Europameisterschaften in Zürich. Und dafür konnten sich heute die deutschen Mehrkämpfer qualifizieren beim Meeting in Ratingen bei Düsseldorf. Und wir müssen konstatieren, das EM-Ticket verpasst hat der Titelverteidiger Pascal Behrenbruch. Er ist im Zehnkampf auf Platz 4 gelandet und muss also jetzt beim Saisonhöhepunkt zugucken.
Wer konnte denn heute die EM-Tickets ergattern?
Also bei den Zehnkämpfern zum einen Rico Freimuth, er hat den Wettkampf gewonnen, und Arthur Abele, er hat Pascal Behrenbruch vom EM-Quali-Platz verdrängt. Naja, und bei den Siebenkämpferinnen haben Lilly Schwarzkopf aus Hannover und Claudia Rath den Sprung ins EM-Team geschafft.
Ja, Radsport kommt jetzt noch. Bei den deutschen Meisterschaften in Baunatal gab es bei den Männern heute eine Sprintentscheidung. Wer war der Schnellste?
André Greipel war am schnellsten. Er ist damit zum zweiten Mal nacheinander deutscher Meister geworden. Greipel gewann das Straßenrennen und für den Titelverteidiger war es so eine Art Déjà-vu-Erlebnis.
Das war vergleichbar mit letztem Jahr, auch vom Wetter her. Ja, das Rennen war einfach nicht einfach, weil es immer hin und her ging. Viele Attacken und ja, klar bin ich froh, dass ich wieder Meister werden konnte.
Greipel setzte sich im Massensprint gegen Mitfavorit John Degenkolb durch. Und bevor wir dann jetzt gleich über die Fußball-WM sprechen und wir die Gelegenheit haben, mit unseren Korrespondenten in Brasilien uns zu unterhalten, von meiner Seite aus noch kurz ein Wort zum Golf. Alex Tschäker ist beim Europatour-Turnier in Pulheim bei Köln 12. und damit bester Deutscher geworden. Tschäker spielte am Schlusstag zwischenzeitlich sogar um den Sieg mit, aber nach einer schwächeren letzten Runde hat er es dann eben nicht nach ganz vorne geschafft.
Vielen Dank, Alexander Lorenz. Ja, jetzt geht's zur Fußball-WM um den Einzug ins Viertelfinale. Gerade spielen die Niederlande gegen Mexiko. Griechenland trifft später auf Costa Rica. Ja, und wir sind morgen dran. Die deutsche Nationalmannschaft ist bereits in Porto Alegre und bereitet sich vor auf das Match gegen Algerien. Das ist die Ausgangslage, Burkhard Hupe in Rio. Wir fangen jetzt mit dem Aktuellen an. Niederlande gegen Mexiko. Wie steht's da?
Noch 0:0 und 30 Grad im Schatten und mehr als 90% Luftfeuchtigkeit. Das ist ungeheuer anstrengend für alle Spieler. Es gab eine Trinkpause, ein Cooling Break, so heißt das, nach genau einer halben Stunde. Da konnten alle Spieler sich in den Schatten flüchten und dann für 5 Minuten Getränke zu sich nehmen. Also das sind schon ziemlich schwierige Bedingungen in der ersten Halbzeit. Die Mexikaner besser, aber die Holländer hätten kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem Foul an Arjen Robben einen Elfmeter kriegen müssen. 0:0, also zur Pause.
Wie soll das erst in Katar werden, möchte man da sagen.
Ja, coole
Haben
Frage.
Sie denn, können Sie uns denn sagen, die Niederlande gehören ja zu den Favoriten auf den Titel. Haben Sie das heute schon ein bisschen unter Beweis gestellt?
In der Vorrunde haben sie es unter Beweis gestellt, hier in Fortaleza, in diesem Spiel bislang noch nicht. Das liegt aber daran, dass in der mexikanischen Mannschaft fast ausschließlich Spieler dabei sind, die in der mexikanischen Liga, da kann man richtig gutes Geld verdienen, unter Vertrag stehen. Und die kennen natürlich diese Bedingungen von mehr als 30 Grad im Schatten, von mehr als 90% Luftfeuchtigkeit und in der Mittagshitze Fußball zu spielen. Und dazu werden die Mexikaner in Fortaleza von mehr als 40.000 mexikanischen Fans unterstützt. Also das spricht heute ziemlich viel dafür, dass die Niederländer tatsächlich sogar ausscheiden.
Ja, jetzt sind wir doch ein bisschen gespannt auf morgen. Da geht's gegen Algerien. Die deutsche Elf hat ja in ihrer Geschichte schon zweimal gegen Algerien gespielt und beide Male verloren. Was heißt das denn für morgen?
Also die Geschichte heißt überhaupt oder bedeutet gar nichts für die deutsche Mannschaft. Deutschland ist klarer Favorit. Algerien ist für mich der krasseste Außenseiter von den Mannschaften, die noch verblieben sind in diesem Turnier. Und trotzdem warnt natürlich der Bundestrainer Joachim Löw völlig zu Recht vor diesem Gegner.
Wir treffen schon auf eine sehr, sehr kompakte, extrem laufstarke, extrem aggressive Mannschaft. Und dieser Gegner ist schon auch unglaublich gefährlich. Und so gesehen kommt da eine starke Mannschaft auf uns zu.
Also der Bundestrainer versucht alles, die Konzentration und den Fokus auch der Journalisten auf dieses Spiel zu richten. Innerhalb der Mannschaft macht er das natürlich auch. Und sollte ihm das gelingen, wovon ich fest ausgehe, dann sollte die deutsche Mannschaft eigentlich sicher ins Viertelfinale einziehen.
Und noch ganz kurz, Diskussion um defensives Mittelfeld, Schweinsteiger oder Khedira. Was denken Sie, wer tritt an?
Ich glaube, dass es Khedira sein wird, ist aber für mich auch nur so ein Bauchgefühl. Wer es letztendlich wird, entscheidet der Bundestrainer, und zwar morgen.
Burkhard Hupe mit dem Wichtigsten von der Weltmeisterschaft in Brasilien am Ende dieser Ausgabe des Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ihnen noch einen spannenden und oder erholsamen Sonntagabend. Im Namen des Teams verabschiedet sich Bettina Nutz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.